Ja, liebe Gemeinde, es freut mich sehr, dass wir heute hier sind und dürfen wir zusammen in Gottes Wort schauen. Und ich habe euch ein Video mitgebracht. Und zwar sehen wir das jetzt hier. Ich habe gemerkt, ich habe noch den PowerPoint-Presenter verpasst. So, dann kann ich weiterklicken. Und zwar habe ich euch ein Video mitgebracht und wir schauen das zuerst an. Ich kommentiere es näher. Kurzes Video. Ein bescheidenes Kind, das ein kleines Geschenk bekommt, etwas, das vergänglich ist und es freut sich. Oh, eine Banane, sagt es. Ich nehme sie mit heim. Oh, eine Banane. Ich möchte sie mit heim nehmen. Ein herrliches Video, finde ich. Und auch heute werden wir ein ähnliches Geschenk anschauen. Ich habe die Predigt heute genannt. Das Geschenk wird dich verändern oder das Geschenk verändert dich. Und es ist ein Geschenk, das aber nicht vergänglich ist, sondern ein Geschenk, das herrlich ist, das langlebig ist, das Ewigkeitswert hat und das so viel grösser ist. Und ihr dürft gerne mit mir den Predigttext aufschlagen. Es ist Titus 2, 11 bis 14. Und wir lesen. Ich lese, damit wir ein bisschen Kontext haben, auch noch den Vers, zwei Verse vorher, ab Vers 9. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Soweit Gottes Wort. Und wir befinden uns hier im Titusbrief. Mit drin, zweiter Kapitel. Der Titusbrief hat drei Kapitel. Und der Titus ist mit dem Paulus unterwegs war auf Missionsreisen. Er hat erlebt, wie Menschen ewiges Leben bekommen haben. Und jetzt ist er in Kreta eingesetzt worden, damit der Älteste einsetzt, in den verschiedenen Gemeinden, damit die zugerüstet werden, oder vor allem, dass die ganze Gemeinde zugerüstet wird, um Menschen zu erreichen, um das Evangelium weitergeben. Und das einerseits, indem sie gottesfürchtige Leiter haben, aber auch ein Zeugnis von ihrem Leben, das gerecht ist, das liebevoll ist, das selbstlos prägt ist. Und wir kommen noch dazu, aber die Kreter in Kreta, die waren ganz anders als selbstlos und gerecht oder liebevoll. Völlig das Gegenteil. Und darum ist das so ein riesiger Kontrast geworden, wenn die Gemeinde ein Vorbild ist mit ihrem Leben. Dann fällt es auf. Und so sehen wir jetzt hier im zweiten Kapitel. Kurz vorher behandelt Paulus vier Personentypen. Wir haben es noch von den Knechten gelesen in Vers 9. Aber es geht hier um ältere Männer, um ältere Frauen, um junge Frauen, junge Männer und eben auch die Knechte. Und er schreibt jetzt hier eine Begründung. Vorher eine Anweisung, wie sie leben sollen. Und die Begründung ist, damit sie der Lehre Gottes in jeder Hinsicht Ehre machen. Also er schreibt, ihr ganzes Leben, das die Menschen haben, das soll zeigen, wie grossartig die Botschaft von Gott ist. Also es soll ein vorbildliches Leben sein, das zeigt, Gott rettet Sünder, Gott rettet Menschen. Und was die Botschaft jetzt aber wirklich ist, das kommt jetzt in unseren Versen dran, ab dem Vers 11 bis 14, wo er erklärt, was ist eigentlich die Botschaft, die so herrlich, so schön ist. Und ich fange mit dem 11. Vers, wo wir lesen, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gott hat uns Menschen Gnade gebracht. Also das bedeutet, wir haben vorher keine Gnade gehabt. Gott hat etwas gebracht, das vorher noch nicht da war. Und das nennt hier der Paulus Gnade. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir schon ganz früh am Anfang, ja, der Mensch ist getrennt von Gott. Der Mensch ist auf einem Weg, der nicht her zu Gott ist, sondern der Mensch geht weg, immer weiter weg von Gott. Er geht ins Verderben. Und der Paulus nennt es im Brief, im 3. Kapitel, eigentlich recht schnell, bald darauf, schon im Kapitel 3, Vers 3, wo er sagt, ja, vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Und wenn das vielleicht von uns jeden ausmacht, aber ist grundsätzlich so, dass wir Menschen Gott ungehorsam sind, wenn wir nicht zu Gott gehören. Wir rebellieren gegen Gott. Und darum hat Gott Gnade gebracht. Gott hat heilbringend, also er hat etwas, das Heil bringt, das Rettung bringt, gebracht zu uns Menschen. Und die Gnade ist also der Grund, warum der Mensch Rettung braucht. Und jetzt sagt er hier, die Gnade ist erschienen. Vielleicht fragt sich jemand, wieso, wie kann Gnade erscheinen? Gnade ist ja nicht personifiziert, und doch sie ist eben ihre Person sichtbar. Wir lesen es in Johannes 1,17, wo der Johannes sagt, ja, durch den Mose ist uns das Gesetz gegeben worden mit der Forderung, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Also durch Jesus haben wir eine personifizierte Gnade. Etwas, wo man, also es ist kein Tun, es ist kein Gegenstand, es ist Person Jesus Christus. Es ist der lebendige Gott, der Gnade ist. Und die Gnade ist erschienen, indem sie auf die Erde ist gekommen, indem sie mit Menschen können anfassen konnte. Nicht mehr in der heutigen Zeit, aber vor 2000 Jahren. Und der Paulus schreibt weiter in Titus 3, 4, doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Und hinten dran steht das Wort Menschenliebe. Gott hat seine Menschenliebe gezeigt. Ja, er rettete uns nicht wegen unseren guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Wir Menschen haben die Gnade, die hier erschienen ist, also auch nicht verdient, sondern Gott hat Rettung gebracht zu uns Menschen. Nicht aus guten Taten, sondern allein aus der Menschenliebe, wo Gott Menschen geliebt hat, wo wir vorhin gehört haben, gegen ihn rebellieren, wo gegen ihn sich wenden und seine Rettung eigentlich nicht mal wollen. Und Gott hat trotzdem den Menschen so fest geliebt. Und darum haben wir am Anfang auch ein kurzes Video von diesem Geschenk geschaut. Weil wenn wir es nicht können tun, ist es ein Geschenk. Also Gnade ist eigentlich ein Geschenk übersetzt. Und so wie das kleine Kind ein Geschenk bekommen hat, das zwar nicht so gross ist, aber es gleich auch nicht verdient hat, weil sonst wüsste es ja, ich habe es verdient. Und vielmehr auch ist für uns ein Geschenk, das wir bekommen, das wir nicht verdient haben. Und sonst lesen wir auch immer, das ist nicht Gnade, wenn wir es verdient hätten. Wenn wir etwas dafür hätten machen können, wenn wir irgendwie besser wären als der andere, der nicht glaubt, dann wäre es etwas, was wir verdient haben. Und da zeigt uns die Bibel die Gnade, die da ist gekommen, die Heil bringt, die ist uns gegeben, ohne dass wir etwas dafür haben können. Und sie ist gekommen für alle Menschen. Und hier wird jetzt keine Anversöhnung von Paulus gelehrt, sondern er zeigt vielmehr, wie universal das Angebot ist. Kein Mensch ist ausgeschlossen von diesem Geschenk. Kein Mensch hat keinen Zugang, sondern jeder Mensch darf Zugang finden. Jede Sünde findet Antwort im Kreuz. Also kein Mensch, kein Volk, keine Person hat einen Ausschluss von dem. Aber wir sehen in unserem eigenen Leben, aber auch im Kontext, dass auch nicht alle Menschen das Geschenk annehmen. Und doch zeigt es, Gott ist ein Retter. Gott möchte Menschen retten. Gott schaut nicht einfach zu, sondern er hat alles da, um uns aus dem ewigen Weg, wo wir darauf hersteuern, rauszureissen. Und er hat sich nichts Geringeres gegeben als sich selber. Er hat die grösste Gabe gegeben. Ja, er hat die grösste Gabe gegeben an solche Menschen, die die grösste Strafe verdient haben. Die grösste Gabe an die, die die grösste Strafe verdient haben. Und wie hat er das gemacht? Wir können zwei Verse überspringen. Die kommen näher dazu. Wir lesen es im Vers 14, wo jetzt konkret beschrieben wird. Ja, wie hat sich die Gnade wirklich gezeigt? Was ist eigentlich passiert in dieser Gnade, in diesem Geschenk? Wir lesen, der ist Jesus Christus, unser Retter. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Jesus hat sich selber gegeben, sich selbst gegeben. Also er hat sich freiwillig, breitwillig für uns Menschen hergegeben, für unsere sündigen Menschen, die es nicht verdient haben. Und auch da wieder allein aus seiner Liebe. Es war seine Motivation, dass er die Menschen rettet. Und die Gnade war nicht billig. Es hat ihn alles gekostet, dass er uns hat können freikaufen von mir hier lassen. Damit, also es hat einen Grund gehabt, damit er uns loskaufte vor Gesetzlosigkeit und damit er uns aber auch reinigt als ein Eigentumsvolk, also das Volk, das ihm gehört, wo er auch eifrig ist, gute Werke zu tun. Also er hat uns freikauft aus dieser Sklaverei, die so die Bibel kennt. Die Sklaverei von Sünde, aus der Gewalt vom Bösen. Wir Menschen, die viel mehr auch der Sünde müssen dienen oder der Sünde versklavt sein. Und er hat nicht Gold gezahlt, er hat nicht Silber gezahlt, nicht etwas, was wir tun könnten, sondern er hat sein eigenes Blut gezahlt. Er hat sich selber hergegeben, als Mensch, für uns, für jedes Einzelne. Und der Alice Crum, finde ich eben, zeichnet das sehr gut, indem er schreibt, Jesus bezahlte eine Schuld, die er nicht schuldete, und ich schuldete eine Schuld, die ich nicht bezahlen konnte. Jesus hat die Schuld bezahlt, die ich nicht auch bezahlen konnte. Und der Fokus ist ja gar nicht hier, auf wem dass er das gezahlt hat, sondern vielmehr, dass er uns losgekauft hat, dass er uns befreit hat vor Gesetzlosigkeit und dass er uns befreit hat. Galater zeigt uns, er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllt er den Willen Gottes, unseres Vaters. Also Jesus Christus hat uns befreit, indem er uns von dieser Welt befreit hat, dass wir nicht mehr beherrscht müssen werden von Sünden, dass wir frei leben können, dass wir wieder leben für Gott, wieder auf ihn ausgerichtet sein können. Jesus hat uns befreit. Gnade, die uns hier gezeigt wurde, hat uns befreit. Und die Reinigung, nachdem wir losgekauft sind, werden wir gereinigt. Und die Reinigung kommt durch den Glauben. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, sie haben das, die ganze Tempel Art, die sie haben, zum Sünden reinigen oder eben zum Sünden abdecken, wie der Vorgang ist für das Volk Israel, wie sie mit Sünden umgehen, wie sie auch merken, wie heilig die Sünde ist, wie heilig Gott ist und wie schlecht eben die Sünde ist. Und so sehen wir, ein Tier musste geopfert werden, Menschen sind versprengt worden, damit sie abgewaschen werden können, äußerlich vor Sünde. Und jetzt sehen wir hier, Jesus ist gekommen und er reinigt uns. Aber er reinigt uns nicht nur äußerlich, wo voraus schaut auf etwas, was kommt, sondern er reinigt uns innerlich. Wir werden innerlich gewaschen von all dem, was uns dreckig gemacht hat. Wir werden gereinigt von Sünde, von allen schlechten Gedanken, von all dem, was Gott nicht gefällt, was Gott widerspricht. Und das ist etwas, was ewig anhaltet. Es muss nicht immer wieder gemacht werden, weil äußerlich wieder dreckig wird, sondern es ist eine einmalige Reinwäschung. Die Sünden sind wirklich vergeben worden, weil eben jemand bezahlt hat. Endlich ist die Sünde auch getilgt worden. Sie ist bezahlt worden, aber hat sie erfüllt. Und wir sehen, dass das Volk, das gereinigt wurde, die Gläubigen, die sind jetzt eifrig, gute Werke zu tun. Oder man kann so sagen, dass sie eigentlich vielmehr die Eigenschaft haben, Gutes zu tun. Sie möchten Gott mit dem, was sie jetzt haben, wo er sie losgekauft hat, möchten sie Gott ehren. Also es ist eine Eigenschaft, die die Menschen ausmacht. Sie haben erfahren, was Gott ihnen da hat und darum wollen sie ihn preisen. Als seine Kinder haben wir ein Verlangen immer mehr. Also Verlangen immer mehr, Gott zu ehren. Die Gnade zeigt uns auch immer mehr, dass wir Gott können ehren. Denn wir sind dazu geschaffen worden, wie der Thomas gelesen hat, der Einleitung im Epheser 2. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Um gute Sachen zu tun, die Jesus jetzt gefallen. Alles, bevor wir Gott angehören, ist nicht Gott ehrend. Es ist beschmutzt mit Sünde. Und jetzt, wenn wir gereinigt sind, können wir auch Sachen tun, die gut sind, die Gott ehren, die Ewigkeitswert haben. Und so ist das der riesen Unterschied zu den Kretern. Die haben Gott verleugnet. Sie waren gottlos. Sie haben eigentlich alles da, was Gott nicht gefallen hat. Sie waren ungehorsam und eigentlich, die Bibel sagt es sogar, zu nichts Gutem zu brauchen gewesen. Und jetzt haben wir die Gemeinde, die viel mehr gereinigt ist und die Gutes tun soll, die auffallen soll. Und wir lesen im Vers 12 weiter, was die Gnade macht. Denn diese Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also die Vergangenheit ist uns in, die Gnade ist uns in Vergangenheit erschienen. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, aber jetzt auch macht sie etwas in der Gegenwart. Und zwar, sie unterweist uns. Das Wort kann auch übersetzt werden als, sie unterrichtet uns, sie lehrt uns, sie züchtet uns oder sie bringt uns bei. Und sie macht es nicht nur einmal, wenn wir uns zum Beispiel wegkehren, sondern sie macht es immer wieder. Gnade, das Geschenk, das wir von Jesus Christus erfahren, immer wieder ihn kennenlernen, immer wieder das Geschenk kennenlernen, das verändert uns und es lehrt uns. Es bringt uns zur Veränderung. Es ist also ein fortlaufender Prozess und wir kennen den Prozess auch unter Prozess Heiligung. Dass wir uns immer mehr verändern in das, was Jesus ist. Immer mehr Jesus ähnlicher werden. Und was hat das, die Unterweisung für ein Ziel? Das umkreist. Der Paulus begründet so weiter. Es hat zwei Gründe. Einerseits, wenn wir zwei Sachen nicht mehr tun, zwei Sachen verleugnen und drei neue Sachen annehmen. Drei neue Sachen ausleben. Ja, also weil Gott uns liebt, so sollen wir auch jetzt nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Wie wir sind, wenn wir uns zu Gott bekennen, sondern er möchte uns immer mehr verändern. Er möchte uns immer mehr als ein heiliges Volk haben. Wir sind ein heiliges Volk, das Gott gewählt hat. Und so möchte Gott uns immer mehr verändern. Als erstes sehen wir hier also, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen sollen. Gottlosigkeit meint so viel wie etwas, das ohne Gott ist. Etwas, das nichts mit ihm zu tun hat. Alles, was sich gegen ihn auflehnt. Es ist eigentlich ein recht pauschaler Begriff. Seine falsche Vorstellung über Gott, über seine Existenz, wo ihn selber leugnen, wo alles oder alles, was ihm vorher in Sünde ausgemacht hat, soll jetzt verleugnet werden. Man schließt sich das alte Leben, wo man nicht mehr zu Jesus gehört, und jetzt soll man das ableugnen, sondern man gehört jetzt zu Jesus. Also soll man das alte ablegen und das Neue anziehen. In den Psalmen lesen wir, ja, der Tor, er spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Weil eigentlich die ganze zusammengefasst die Gottlosigkeit ist und dann die Folgen davon bringt. Ein Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott, ist selbstbestimmt über sich. Er meint, irgendwo sonst einen Gott zu finden, oder er muss sagen, dass es wirklich nicht mal Gott ist, aber er gibt nicht dem Gott, dem einzigen Gott, der. Und so sollen wir hier lernen, die Gottlosigkeit, also zu verleugnen, alles, was Gott die Erde nimmt. Und der zweite Begriff sind weltliche Begierden. Und auch das ist umfassend. Es beschreibt eigentlich alles, was uns ablenken will von Gott. Alles, was uns irgendwie eine Leidenschaft gibt, was uns wieder zurückziehen will zu dem alten Leben, das wir geführt haben. Zu dem, wo wieder da Gott nicht ehrt. Es sind Sachen, die zu dieser Welt gehören, die unter der Kontrolle von Satan sind und entgegensetzt, die gegen Gott rebelliert. Paulus macht das auch im Römerbrief explizit klar, indem er sagt, wir sind jetzt gerettet in Jesus und sollen wir unseren Körper nicht mehr hergeben zu dieser Sünde. Ich lese aus dem Römer 6, 12, zwei Verse vor. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und in seinen Begierden nicht nachgibt. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ihr ohne Christus tot waren, auch durch ihn neues Leben bekommen haben. So sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Die Gnade, die uns erschienen, die Gnade, die uns jetzt lehrt, ist das, was uns täglich antreibt, ist das, was uns befreit hat. Der Paulus in Römer 6 sagt, wir sind befreit und sollen uns darum nicht mehr zurückgeben in das, was uns beherrscht hat. Und desto mehr drei Begriffe annehmen. Und die drei weiteren positiven Begriffe beschreiben eigentlich immer einen Begriff in Beziehung zu etwas. Also wir haben besonnen, das sollen wir sein in Beziehung zu uns. Wir sollen gerecht sein in Beziehung zum Nächsten. Und wir sollen gottesfürchtig sein in Beziehung zu Gott. Besonnen, so viel wie selbst beherrscht. Wir sollen vernünftig leben. Also sich auch genau wie die Kreter sich hergeben, Gott lügnen, ihre eigene Freude haben, die Gott nicht ehrt. So sollen wir uns Menschen Gott hergeben. Wir sollen uns nicht als Werkzeug von Sünden brauchen, sondern als Werkzeug von Gott. Uns ihm hergeben. Also das zu uns selber. Und so sollen wir auch gerecht zu anderen sein. Wir sollen ein Leben haben, das uns nicht anklagen von anderen, wo nicht andere darauf zeigen und sagen, hey, der verhält sich so richtig falsch. Sondern dass wir ein Exempel, ein Vorbild werden für andere, für Ungläubige, wo der ganze Brief eigentlich als Ziel hat, dass Menschen können Vorbilder sein, die zeigt, die Menschen sind verändert worden, die Menschen haben das Evangelium, sie sind gerettet worden und das befeigt sie. Oder das schenkt ihnen so eine Freude, verändert zu werden. Und wir sollen gottesfürchtig sein, wir sollen Gott ehren mit unserem Leben, dass es ihm gefällt. Genau das ist eigentlich das Gegenteil zur Gottlosigkeit, die wir ablegen sollen. Wir sollen jetzt nicht mehr etwas tun, was Gott unehrt, sondern vielmehr das, was ihn ehrt, was ihn fürchtet. Wir sollen suchen, was Gott gefällt, was sein Wort da sagt. Und das ist ein Prozess, den wir im ganzen Leben haben. Die Gnade unterweist unser Leben lang. Und so ist auch der Prozess von dem Verleugnen, wo immer wieder kommt und geht, am Anfang stark. Je mehr wir in der Heiligung wachsen, desto mehr werden wir ihn verändern und dürfen wir auch gewisse Sachen ablegen, gewisse Sachen kämpfen wir ein Leben lang. Aber es ist ein ganzes Leben, das wir verändert, wo wir unterwegs sind mit dem. Und wo Gott wirkt mit dieser Gnade. Und da zeigt uns auch der Abschnitt, dass wenn wir die Gnade verstanden haben, wenn wir die Gnade haben gesehen auf die Welt und wenn wir sie jetzt auch verstanden haben, dann wird sie uns endgültig immer dazu führen, dass sie uns etwas beibringt, dass sie uns immer wieder neu lehrt. Also es ist nicht ein Punkt, Gnade oder die Botschaft des Evangeliums ist nicht ein Punkt, wo wir einfach haben, unsere Rettung, wo wir uns bekehren, sondern es ist immer wieder etwas, wo wir uns neu vertiefen können, wo wir uns neu vertiefen und uns neu motiviert. Also es ist nicht meine eigene Motivation, wo mich jetzt muss gross aufackern, dass ich mich verändern kann, dazu, sondern es ist vielmehr zu erkennen, die grosse Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Vielmehr zu erkennen, was er da hat, dass er sich selber hergegeben hat, dass er Menschenliebe gehabt hat für uns. Für Menschen, die es nicht verdient haben. Und das wird uns endgültig verändern. Sein Geist, der in uns durch das wirkt. Und da möchte ich euch fragen, oder auch mich, immer wieder überlegen, hey, was ist das, was mich motiviert? Einerseits für Gott, aber auch sonst im Alltag. Was ist das, was mich unterrichtet, was mich lehrt? Ist es wirklich das Geschenk? Ist es das, was Gott uns als Größtes gegeben hat, was uns eigentlich unser ganzer Inhalt von unserem Glauben ist, dass er gekommen ist, dass das Größte passiert ist und wir es erfahren haben, dass wir befreit sind und dass wir nicht nur befreit sind, sondern dass wir jetzt auch mit ihm werden dürfen, sogar eine ganze Herrlichkeit teilen, dass er uns ja mehr als nur frei gemacht hat. Er hat unsere ganze Erbschaft noch gegeben mit ihm. Er hat uns noch viel mehr gegeben dazu. Und wir sind immer wieder fragen, ist das das, was meine Motivation ist? Was mich bewegt, mein Antrieb ist, dass ich sogar vielleicht mal aufstehe? Dass ich Gott möchte danken mit meinem Leben für das, was er da hat. Und dieser letzte Teil von unserem Abschnitt lesen wir, oder besser gesagt, sehen wir zuerst noch. Also wir haben zur Vergangenheit, Gott ist erschienen. Und in der Gegenwart, im Jetzigen, lehrt uns Gott auch etwas. Oder vielmehr, er lehrt uns zu ändern. Die Gnade, das Geschenk, tut uns immer mehr in ihn verändern. Und jetzt macht die Gnade auch etwas in Zukunft. Die Gnade, sie gründet ihre Hoffnung, ihre Zukunftsperspektive, indem wir vorausschauen. Gnade zeigt uns, das Geschenk zeigt uns, wo wir heranschauen auf unserem ganzen Weg. Wir schauen nicht nur auf uns selber, was haben wir geschafft, ist schon wieder nicht geschafft, oder jetzt muss ich noch mehr kämpfen, sondern es gibt uns eine Hoffnung, vorauszuschauen auf das, was uns Gläubigen eines Tages wirklich gebracht wird. Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also wir leben verändert in dem. Der Paulus sagt, indem wir eine glückselige Hoffnung und Erscheinung erwarten. Und unser ganzes tun, unser ganzes Sein soll also von dem geprägt sein, dass er, dass Jesus Christus eines Tages erscheinen wird, dass er seine Gläubigen endlich erlöst von dieser Welt, von all dem Leiden, von dieser Sünde, die wir haben. Und wir schleppen uns nicht einfach dorthin, sondern vielmehr ist das sehnsüchtiges Warten. Eine glückselige Hoffnung, also eine Hoffnung, die eigentlich den grössten Segen bringt, die nicht etwas Grösseres kann sein kann, sondern es ist das Höchste, das eigentlich für uns erfahren werden kann. Es ist die schönste Zuversicht. Und die Hoffnung und Erscheinung, die meinen das Gleiche. Es ist ein Ereignis. Die Hoffnung ist eine Erfüllung, wenn sie erscheint. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles verändert sein. Es ist eigentlich alles, was wir vorausschauen, was endet dann, wenn Jesus selber wiederkommt. Also, er, der sich vor 2000 Jahren erniedrigt hat, der verzichtet hat, der ein Diener ist worden für uns Menschen, um uns frei zu kaufen aus dieser Sünde. Er, der keine Sünde hat da und für uns unsere Sünde gezahlt hat. Er wird jetzt wieder kommen in Herrlichkeit. In Macht und Herrlichkeit, wie es die Bibel sogar sagt. Wir werden eines Tages jetzt endlich ihn sehen, wie er wirklich ist. Nicht wie ein Mensch, der zerbrechlich ist, der gelitten hat, sondern als er, der jetzt triumphiert. Als der Jesus Christus, der über allem steht, der über dem Universum steht, der König von allen ist. Und er, vor ihm, der sich jedes Knie beugen wird. Mit Gläubigen, die in sehen dürfen, wo sich uns nach ihm sehnen, wo unser ganzer Inhalt ist, den wir haben. Und das ist auch die wunderbare Hoffnung. Jesus wird am Schluss kommen, als Retter, aber als Richter. Aber für uns Gläubige kommt er als Retter. Wir müssen nicht mehr das Gericht erwarten, wir müssen nicht mehr zittern, wir dürfen viel mehr jubeln. Wir dürfen erwarten, dass Jesus Christus kommt. Es muss uns nicht Stress machen, es darf uns viel mehr Ruhe machen. Und er wird uns zu etwas herbringen, zu dieser Ewigkeit, wo er uns befreit von all diesen Lasten, befreit von unseren Kämpfen mit Sünden, wo wir immer wieder reingehen, mit Ruhe, die wir nie finden in dieser Welt, mit Stress, den wir auch immer wieder haben. Und er bringt uns das wahre Leben. Das wahre Leben, das wir hier immer wieder ein bisschen erfahren können, aber wo viel mehr eines Tages auf Ewigkeit ist. Nicht hunderte Jahre, Ewigkeit. Es ist eine riesige Zahl oder eben viel mehr als eine Zahl. Es ist so eine gewaltig lange Zeit. Und das bezeugt uns auch der Paulus, wenn er sagt, in Philipper 3, wir dagegen, wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn den herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Jesus wird kommen. Das steht fest. Und das ist unsere wunderbare Hoffnung, die wir vorausschauen können. Er wird kommen, eines Tages, vielleicht zu unserer Lebzeit, spätestens in 100 Jahren werden wir alle sehen, indem er gestorben ist oder er wiedergekommen ist. Wir werden ihn jedes Mal wieder sehen. Und es stellt uns eigentlich die schlussendliche Frage, ob wir die Gnade wirklich auch so kennen. Ob das weiter unsere Hoffnung ist, ob das unsere Motivation ist. Und viel zu oft merke ich es auch bei mir selber, probiere ich eigentlich die Welt, das, was ich täglich habe, immer wieder zu unserem Zuhause zu machen, zu Zuhause, dass man sich hier wohlfühlt, dass man gut Schlag kommt. Aber uns die Bibel immer wieder zeigt, wie wir vorher auch gehört haben, in Philipper 3, die Welt ist nicht unser Zuhause. Sie ist nicht unsere Hoffnung. Die Hoffnung beruht nicht auf dem, was Menschen uns hier bringen können, wo uns jemand versprechen kann, sondern es kommt allein aus der Verheißung, aus dem Wort Gottes, dass er wieder wird kommen. Und genauso sind uns auch Sachen von dieser Welt nicht Hoffnung. Kein Geld, unser Job, der uns nicht Hoffnung gibt, unsere Gesundheit, die nicht endgültig unsere Hoffnung ist, nicht unsere Hobbys. Vielmehr dürfen wir sehen, dass Jesus Christus uns die Hoffnung bringt, das Geschenk, das früher war, wo uns jetzt immer wieder unter lehrt etwas und uns auch Hoffnung lassen lassen für die Zukunft. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, wir danken dir, hast du die Vergangenheit gezeigt, bist du auf die Welt gekommen, hast uns freigekauft. Danke, Jesus, dürfen wir ja wirklich gerettet werden, hast du dich überhaupt zu uns abgeneigt, Herr. Danke, dürfen wir dich annehmen und Herr, danke, verändert uns dein Evangelium, deine Botschaft immer wieder jeden Tag. Und Herr, wir bitten darum, dass du uns immer wieder veränderst, weil wir es selber nicht können, sondern weil du es tust, Herr. Danke für das riesige Geschenk, Herr, und wir schauen voraus und schenkt uns immer wieder die Hoffnung, vorauszuschauen, dass wir dürfen Hoffnung haben, auf, dass du wiederkommst, auf das riesige Geschenk, dass du kommst. Jesus, danke für all das, was du uns da hast, für das Geschenk, das du uns gegeben hast. In deinem Namen. Amen.